aufnehmen. Sehr gut. Ja, ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Es ist eine sehr gute Sache. So, wir hatten ja, also falls ich heute etwas belegt klingen sollte, liegt es an den Viren, die meinen Körper gerade in Beschlag haben. Nicht dran stören, macht nichts. Gut, was wir das letzte Mal gemacht hatten, war, wir haben uns mit diesen Dingen beschäftigt. Das heißt, wir haben den ersten Blick in die Programmierung getan, haben also uns angesehen, wie was, also auf eine sehr grobe Art und Weise, was Variablen sind, was man damit machen kann. Wir haben so ein ganz grobes Speichermodell uns angeschaut, wo wir gesagt haben, im Grunde genommen ist es im Computer natürlich einen Tacken komplizierter, ja, aber für uns ist einfach ein großer Hauptspeicher. Servus. Hi. Was gibt's Schönes, Neues? Gibt's was Interessantes? Können wir alle dran teilhaben? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Bayern ist in den Playoffs weiter. Basketball. Okay, was denn für Playoffs? Gegen Basketball, verstehe. Also Bayern München, nein, was für Playoffs? In der Meisterschaft, deutsche Meisterschaft. Exzellent, gut. Ja, also die Zeiten, wo ich mich mit Basketball beschäftigt habe, sind auch schon länger vorbei. Meine diversen Bänder können davon zeugen, ja. Aber gut, naja, also ich hatte Ihnen ja erzählt, im Computer gibt es eine Speicherhierarchie, ja, wo wir gesagt haben, ganz unten gibt es eine große Festplatte, ja, die ist, keine Ahnung, ein paar hundert Gigabyte groß. Dann gibt es einen Hauptspeicher, der ist heute 4, 6, 8, 10, 12 Gigabyte groß. Und dann gibt es noch kleinere Speicher, die eher Richtung CPU gehen, also ja, vielleicht ein paar wenige Megabyte. Wir haben gesagt, das Ganze ist so, dass je weiter Sie nach oben gehen in der Speicherhierarchie, desto teurer wird der Speicher und desto schneller. Ja? Und wir werden uns eigentlich die ganze Sache so vorstellen, dass dieser ganze Bereich hier, ja, das ist unser Speicher und der sieht so aus. Ja? Und der ist halt adressierbar, wobei die Adressen selber uns nie direkt interessieren. Ich kann natürlich auch mal die Bildschirmpräsentation anmachen. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Ach, der Großsohn, didaktischer Fuchs, arbeitet mit Bildschirmpräsentation. Crazy. Also diese Adressen interessieren uns nicht so. Ja? Das heißt also, in primitiveren Sprachen wie C oder sowas kann man natürlich auch auf den Adressen direkt arbeiten. Wir werden einfach uns das Ganze so vorstellen, dass wir im Grunde genommen nur in der Welt der Variablen leben. Also der Horsts, der Heiners, der Bicycles, wie wir heute noch sehen werden. Und die liegen halt irgendwo jetzt in diesem Speicher. Ja? Und es kann halt auch mal sein, wenn der Speicher hier voll ist, dass das Betriebssystem Teile seitenweise auf die Festplatte schreibt oder von der Festplatte wieder Teile hier reinmacht. Jedenfalls dieses Zeug hier, das ist unser Speicher. Ja? Und das ist sozusagen die Festplatte. Ja? Was auch immer das ist, ob das jetzt, kann natürlich auch ein CD-Laufwerk sein oder sonst was. Das heißt, in diesem Java, was wir anschauen werden, wird es natürlich auch Möglichkeiten geben, Sachen auf Platten zu speichern, ja, also in Files, Dateien, Bilder lesen, Bilder speichern, sowas gibt's schon auch. Ja. Das heißt also, dieser Teil von hier an, das ist unser Speicher und wir kümmern uns gar nicht drum, wie der intern verwaltet wird. Ja. Und jetzt haben wir gesehen, da gab's also diese ganzen Geschichten. Wir hatten zum Beispiel auch Sachen wie If-Statements, ja. Wir hatten Sachen wie While-Schleifen, wir hatten auch erwähnt, dass es auch andere Schleifentypen gibt, die eine Sache, eine bestimmte Menge von Malen einfach machen. Ja? Und das Wichtigste war, dass wir gesagt haben, beim Programmieren gibt es einen Kontrollfluss. Das heißt also, der Computer ist ständig irgendwo. Ja? Und jede Anweisung, die nacheinander abgearbeitet wird, verändert den Zustand des Computers. Und zum Zustand gehört, was ist im Speicher insbesondere. Es gehört auch dazu, was wird gerade in der CPU gemacht. Also viele Dinge definieren den Zustand. Ja, also wie so ein Mensch, der halt auch zu jedem Zeitpunkt irgendeinen Zustand hat. Und dann bewegt er sich halt einfach immer weiter. Ja, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und es gibt halt einen Kontrollfluss, der sozusagen bestimmt, wo man im Programm ist. Ja, wir haben hier angefangen, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Immer eins nach dem anderen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, jetzt von diesem ganz sequentiellen bisschen abzuweichen oder das, die ganze Geschichte ein bisschen interessanter zu gestalten. Einmal war das diese Bedingung, wo wir gesagt haben, jetzt gibt's halt zwei Möglichkeiten, wo wir im Kontrollfluss weitermachen. Also je nachdem, ob eine logische Bedingung wahr ist oder falsch, machen wir das eine oder das andere. Wobei das eine auch wieder ein Stück Programm sein kann und das andere kann auch wieder ein Stück Programm sein. Ja? Das heißt, hier sind diese kleinen Stücke Programm jeweils nur eine Anweisung. Wenn wir hier, wie wir später sehen werden, das Ganze in Klammern packen, dann können wir hier auch 15, 20, 400 solcher Statements reinpacken. Ja? Das war das If-Statement. Dann gab es diese Schleifen, wo wir gesagt haben, der Kontrollfluss wird so weitergeführt, dass wir bestimmte Dinge so lange machen, solange eine Bedingung gilt. Das war die klassische While-Schleife. Und die Beispiele, die wir immer im Kopf haben, sind im Prinzip Kochrezepte. Ja? Wir hatten es an Mousse au Chocolat erklärt. Ja? Also Sie schlagen das Eiweiß so lange, bis es so hart ist, dass Sie die Schüssel umdrehen können. Also solange es noch nicht so hart ist, schlagen Sie es weiter. Und schlagen kann halt auch ein komplexerer Vorgang sein, ja, was auch immer zum Schlagen dazugehört. Handgelenk bisschen drehen, eintauchen, durchziehen, hochnehmen, also was auch immer. Ja. Und auf diese Weise konnten wir also sozusagen von dem ganz Linearen ein bisschen abweichen, wobei das Lineare im Prinzip immer noch gültig ist, weil was nach while steht, dieser Block der Schleife, der Schleifenrumpf, ja, der kann ja, wie gesagt, auch 10 Anweisungen enthalten. Und die werden ja auch wieder linear abgearbeitet. Dann geht der Kontrollfluss wieder nach oben, ja, sozusagen. Also wir steigen hier ein, überprüfen die Bedingung, dann wird das kleine Programmchen abgearbeitet, dann gehen wir wieder hoch, überprüfen wieder die Bedingung, wenn sie noch gilt, abarbeiten, überprüfen, abarbeiten. Und das Ganze ist halt einfach nur zirkulär. Ja. Aber im Grunde ist dieser lineare Kontrollfluss eins nach dem anderen immer noch gegeben. Und eine andere Geschichte davon abzuweichen hatten wir auch. Das war der Prozeduraufruf oder der Methodenaufruf oder der Funktionenaufruf, wo wir gesagt haben, naja, es ist offensichtlich doch so, dass diese kleinen Stücke Code oder auch größeren Stücke Code, dass wir die zusammenpacken können und denen einen Namen geben können. Ja, wie zum Beispiel das Rezept oder mache Mousse au Chocolat. Ja? Und dieses kleine Stück Code, was die Mousse au Chocolat macht, das können Sie halt nehmen und können es einmal für eine Torte nehmen, für einen Nachtisch und sonst was fünfmal aufrufen, weil Sie in Serienproduktion gehen, ist ja völlig wurscht. Ja? Und diese Dinger, da haben wir gesagt, das ist auch der Grund, warum das Ganze in dieser Primitivform prozedurales Programmieren heißt, weil Sie im Grunde genommen ganz viele von den Prozeduren haben, ja, oder Funktionen oder Methoden, wie auch immer die in ihrer Programmiersprache heißen. Ja, und die rufen sich alle ständig gegenseitig auf. Ja. Und dieses Aufrufen, haben wir auch gesagt, ist auch eine Möglichkeit, diesen Kontrollfluss zu variieren. Das heißt, Sie sind jetzt in der Methode, in der Prozedur, in der Funktion, gehen bis hierhin und rufen dann hier an dieser Stelle diese Funktion, Methode, Prozedur auf. Dort gehen Sie wieder durch, bis Sie fertig sind oder bis irgendwas anderes passiert. Dann gehen Sie wieder zurück, ja, und dann machen Sie einfach weiter, ja. Und das ist im Prinzip das Ganze, was wir auch in Java haben werden. Das Einzige, was in Java noch ein bisschen luxuriöser ist, ist, dass wir diese Daten und Funktionen, Prozeduren, Methoden noch auf eine interessantere Weise zusammengruppieren. Das ist aber schon das gesamte Prinzip. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht. Ja? So, jetzt haben wir gesagt, bei den Datenbanken, wichtig ist, SQL ein bisschen auszuprobieren. Sie erinnern sich an die Stunde, ich glaube, es war auch das letzte Mal, wo wir relativ komplizierte Probleme auch aus Klausuren hatten, ja, und wo natürlich viele so ein bisschen diesen Gesichtsausdruck hatten, ja, wie soll ich da drauf kommen? Ja, also klar, der Gro hat erzählt, ich muss mir anschauen, welche Tabellen ich brauche und dann muss ich es erstmal mit einem normalen Select probieren, dann muss ich Gruppierungen in Erwägung ziehen, bla 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 bla, aber ich komme trotzdem nicht drauf. Dann haben wir gesagt, ja, wichtig ist in der Informatik auch Nerdy Hacking ausprobieren und haben da eben diese bei Datenbanken diese zwei Möglichkeiten gehabt, das Webinterface und XAMPP. Letztes Mal habe ich Ihnen gezeigt, wie man mit XAMPP rumspielt. Jetzt heute wollen wir natürlich noch weiter in die Programmierung einsteigen und es wäre jetzt ja zum Beispiel mal ganz schön, diese ganze Geschichte mit Horst, Heiner und diesen ganzen verrückten Menschen hier mal in Action zu sehen. Ja? Also können wir das irgendwo in den Computer eingeben, können wir das mal ablaufen lassen, können wir das mal sehen, wie das Schritt für Schritt abgearbeitet wird? Und ja, die Antwort ist klar, das machen wir heute. Was Sie tun sollten dazu ist Computer, Escape, vielen Dank. Wir müssen ein paar Sachen installieren. Ja? Und zwar, also das ist ein Verzeichnis, wo ich mir schon zwei Dinge runtergeladen habe. Und zwar, Sie wissen, ich könnte es jetzt hier auch live versuchen, nur es würde einfach eine halbe Stunde dauern bei dem WLAN. Und zwar, das Erste, was wir uns installieren müssen, ist Java. Ja? Java ist, wie schon gesagt, die Programmiersprache, mit der wir operieren werden. Ja? Und ich habe Ihnen ja auch erklärt, Java ist deswegen so nice, weil wir nicht alles plattformspezifisch kompilieren müssen, ja? Also sozusagen die höhere Programmiersprache in Maschinenbefehle übersetzen müssen, für unsere Plattform, für eine andere immer spezifisch, sondern Java war so cool, weil wir auf unserem Rechner drauf sozusagen so einen virtuellen Rechner haben, der für alle Plattformen gleich aussieht. Ja? Und das ist die Java Virtual Machine, ja? Deswegen heißt die so. Und dieses Java Virtual Machine Ding, das heißt die Ablaufumgebung für unsere Programme, die brauchen wir. Und wir brauchen natürlich auch die ganzen Klassenbibliotheken, weil das ist der Witz an Java, deswegen unterrichten wir das hier jetzt auch. Weil man kann halt alles machen. Man kann Grafik programmieren, Spiele, Netzwerke, Geschäftsprozesse, alles Mögliche. Und das gibt es alles schon vorgefertigt. Ja, das ist so ein bisschen wie im Lebensmittelladen. Ja, Sie gehen ja einfach in den Supermarkt und sagen, ich möchte Mozzarella haben. Ja, und Sie gehen nicht hin und ziehen erstmal eine Kuh auf, melken die, dann machen sie den Käse, Lab und so weiter. Und das machen sie alles nicht. Sie gehen einfach in den Supermarkt, sagen Mozzarella, vielen Dank. Ja? Und genauso wollen wir es auch machen. Wir wollen nicht mit Kühen und Lab und so weiter, kann man auch mit Java, sondern wir wollen einfach in den Supermarkt gehen und uns den Mozzarella kaufen. Hier gibt's den Mozzarella. Das ist die Seite, die wir brauchen. Und ob Sie jetzt also Sie laden sich das Java SE in irgendeiner dieser Varianten und was Sie wollen ist das JDK, das Java Development Kit. Ja, das laden Sie sich runter. Wenn Sie das getan haben, kriegen Sie zum Beispiel so ein File. Wo haben wir es denn? Hallo, wo haben wir das File? Hier, genau. JDK 8U92 Windows x64. Also die meisten von Ihnen haben ja kein 32-Bit-System mehr, darauf achten, dass man auch wirklich das 64-Bit-Java nimmt. Und es hat ungefähr 200 MB, dieses Ding. Ja? Die Anleitungen stehen auch alle auf Piazza. Ich wiederhole es jetzt hier nur nochmal. Ja? Das müssen Sie sich runterladen und einfach installieren. Habe ich das letzte Mal schon gemacht, weil sonst unsere Vorlesungsaufzeichnung nicht laufen kann, die auch mit Java gemacht ist. Ja? Das Zweite, was wir brauchen, ist Eclipse. Ja, ups, und Eclipse, das habe ich hier. Eclipse ist ein Open-Source-Projekt für Entwicklungsumgebungen. Ja. Was wir ja nicht wollen, ist, wir wollen ja diese Mozzarella-Supermarktgeschichte noch komfortabler haben. Das heißt, wenn wir ein Programm geschrieben haben, dann wollen wir einfach irgendwo einen Play-Button haben und sagen, so, jetzt lauf mal ab. Das ist genau das, was Eclipse bietet. Ja? Und wir wollen nicht hingehen und eine Windows-Shell oder eine Unix-Shell oder sonst was aufmachen und Java-ClassPath irgendwas eingeben, wenn wir was ablaufen lassen wollen. Ja? Zumal die Entwicklungsumgebung, wie wir sehen werden, auch noch andere lustige Dinge parat hält, die ganz nützlich sind. Wenn Sie hier auf Download gehen, dann kriegen Sie hier was ganz Wichtiges. Sie wollen nicht Java Enterprise Edition entwickeln, sondern Sie wollen hier einfach dieses Ding haben. Eclipse IDE, Integrated Development Environment for Java Developers. Ja? Das laden Sie sich auch wieder runter. Und was wir kriegen, ist dieses File. Das ist ein 171 Megabyte großes ZIP-File. Ja? Jetzt anzippen Sie das Ding einfach, ja, dann sieht es so aus und dann haben Sie hier im Prinzip einfach ein Verzeichnis Eclipse. Und das, normalerweise sind Sie ja bei Windows zum Beispiel mit Installieren eher gewohnt, da kommt so ein Wizard und Next und wohin wollen Sie das installieren und sind Sie sich sicher und sind Sie sich wirklich sicher und sind Sie sich ganz sicher, dass Sie das auch wollen und wirklich und ehrlich und hier noch ein bisschen Werbung und da noch ein bisschen. Alles Quatsch, einfach diesen ZIP-Folder nehmen und in C-Programme reinziehen, C-Windows-Programme. Ja? Dort ist das Ding dann und da können Sie dann den Eclipse-Exe einfach aufrufen. Und dann kriegt man zum Beispiel sowas, das habe ich jetzt hier schon ein bisschen getestet, weil ich wollte ja nicht vor Ihnen stehen und dann läuft wieder irgendwas nicht. Ja? Im Prinzip, wenn Sie das anfangen, da kommen erstmal auch wieder so ein paar Wizards. Welchen Workspace wollen Sie benutzen? Welchen Workspace will man benutzen? Java? Nee, einfach keine Ahnung. Was ist ein Workspace? Ist einfach ein Verzeichnis, wo der ganze Java-Krempel reinkommt. Das können Sie sich einfach neu anlegen und einfach, ja, ja, Default, ja, ja, mach mal. Ja? Und dann kriegt man irgendwann, wenn man den ganzen unnützen Rotz weggeklickt hat, kriegt man ein Window, was ungefähr so aussieht. Ja? Hier rechts, das ist der sogenannte Package Explorer. Ja. In Java sind die Strukturen, die wir noch kennenlernen wollen, in Paketen zusammengefasst. Ja. Und die kann man hier sehen. Ich werde es Ihnen gleich noch erklären, was da alles drin ist. Dann gibt es hier unten eine Konsole. Das ist sowas wie Ihr Schreibtisch. Da kann man primitive Ausgaben draus machen. Und das ist das, wo man programmiert. Ja. So. Jetzt mache ich das mal alles zu. Dann sieht's vielleicht ungefähr so aus. Ja? Also ich habe jetzt, Verzeihung, ich habe jetzt hier drei Projekte, keine Ahnung, irgendein Kram aus der Vergangenheit, Fasel, irgendwas mit StudiVZ, weiß ich nicht mehr, ist schon 15 Jahre alt. Und das habe ich jetzt gerade vorhin angelegt. Ja? So, und Sie sehen weiterhin natürlich eine ganze Menge von Sachen, File, Edit, Source, Refactor, Search, Project und hier, ein Play-Button. Ja, das ist unser Freund, genau wie das Käferchen auch unser Freund sein wird. Wir werden es gleich noch sehen. So, jetzt wollen wir mal den Kram mit Horst und Heiner einfach mal, da wollen wir mal mit rumprobieren. Und wie gesagt, die Scheu vor Rumprobieren, das sollte man ablegen. Ja, im Leben ist ganz wichtig, jetzt gerade auch beim Programmieren, praktische Erfahrung. Ausprobieren. Man kann nichts kaputt machen. Das ist ja auch das Schöne. Also bei Java ist alles so weit virtualisiert, Sie können jetzt nicht Ihren Rechner zerstören, wenn Sie hier was Falsches eingeben. Also jedenfalls müsste man sich ziemlich anstrengen, um den Rechner zu zerstören. Ja? Würde auch gehen, aber ich sage Ihnen natürlich nicht wie. So, was wir machen, wir klicken auf File und sagen, wir wollen mal, vielen Dank, danke, danke, danke. Wir wollen ein neues Java-Projekt machen. Ja, machen wir das mal. So, Projektname, ja, ZY2WZW. Sie können hier alles eingeben, was Sie wollen. Ja, Horst, Heiner, Johanna, Alpha, Beta, Schröder, was auch immer. Nehmen Sie irgendeinen Namen. Ja, können Sie gleich auf Finish gehen und Sie sehen, hier gibt's jetzt ein neues Java-Projekt. So. Jetzt das Nächste, was wir wollen, wir müssen ja offensichtlich hier, wenn Sie da nochmal nach rechts schauen, wenn wir das hier instanziieren wollen, da fehlt ja offensichtlich eine ganze Menge. Da sind diese drei Punkte, ja, Und irgendwo müssen wir jetzt mal unseren Code eingeben. Und wir werden heute noch sehen, in Java gibt es Container, die heißen Klassen. Und in diesen Klassen, da kann man jetzt seine Methoden, Funktionen, Prozeduren eingeben. So, also gehen wir da mal hin, File, New, Java Class, ja, App. Und da gibt es wieder einen schönen Wizard. Und jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, diese Prozeduren, ja, oder Funktionen oder Methoden, da können Sie 20, 50, 100 verschiedene haben und die rufen sich alle gegenseitig auf. Es gibt aber nur einen Punkt im Kontrollfluss, wo der Computer gerade ist. Ja, er ist in irgendeiner dieser 100 Methoden bei Ausführungsschritt 32 und dann Ausführungsschritt 33 ist vielleicht wieder ein Aufruf von einer anderen Methode und so weiter. Ja, und der Computer ist immer genau irgendwo an einer Stelle. Ja. Trotzdem gibt es natürlich bei diesem Konstrukt ein gewisses Problem. Ja. Nämlich das Problem, wo fängt man denn an? Woher soll der arme Computer denn wissen, wenn wir ihm jetzt einfach so 50 Methoden hinprogrammieren, wo er anfängt? Und die Antwort ist, er fängt an bei einer Methode, die eine Signatur hat wie diese. Deswegen klicken wir einfach mal hier hin und sagen, wir wollen so eine in unserer Klasse haben. Ja? Und die Klasse nennen wir mal, keine Ahnung, Testing. Ja? Sie können sie auch, was weiß ich, mein erstes Java-Programm nennen. Wichtig ist Großbuchstabe am Anfang und dann gehen wir einfach auf Finish. So, und das Schöne ist, jetzt, wenn Sie hier in den Package Explorer sehen, wir haben hier unser Java-Projekt, hier Source für Quellcode, ja, da gibt es ein Standard-Package und da ist jetzt unsere Testing.java-Klasse drin. Brauchen Sie eigentlich alles gar nicht wahnsinnig genau wissen. Hier ist jedenfalls das, wo wir programmieren können. Diese Anweisung interessiert uns noch nicht. Wir sind da einfach im Standard-Package. Was eine Public Class ist, interessiert uns auch nicht. Und warum hier um Gottes Willen Public, Static, Void, Made, String, Klammer, Args, alles völlig wurscht. Wir wissen, ja, hier, wo der Cursor jetzt blinkt, da können wir losprogrammieren. So, Gesundheit. Also machen wir das doch mal. Und machen mal unseren Kram hier, ja. Also int Horst, ja. Dann hatten wir noch int Heiner, ja. Und dann hatten wir noch, wen hatten wir noch? Den Fritz, ja. Okay, gut. Und man schließt es immer mit Strichpunkt ab, ja. So. Und jetzt hatten wir gesagt, wir setzen Horst auf 101, ja. So, hep, wir setzen Heiner auf 2. Und was jetzt passiert, ist natürlich noch kein Ablauf. Das ist einfach nur das Programmieren. Ja? Hier können Sie im Prinzip jetzt jeden Schmarrn eingeben. Probieren wir mal, was passiert, wenn ich hier jetzt jeden Schmarrn eingebe. Ja? Was wir schon sehen ist, hier gibt es ein rotes X. Und da steht hier irgendwas mit Syntax-Error. Ja? Syntax, wir erinnern uns, alle Konstrukte in der Informatik, die relevant sind, haben eine Syntax, also eine Regel, wie sie formal gebildet werden, und eine Semantik. Ja? Das heißt eine Bedeutung. Das ist bei Programmiersprachen genau dasselbe. Das heißt, wenn Sie Schmarrn eingeben, dann ist das erstmal syntaktischer Quatsch. Ja? Das heißt, sowas, das bringt einfach nichts. Ja? Deswegen löschen wir das wieder und wir sehen dann, ist der Kram auch weg. Sie sehen hier zum Beispiel so Warnings. The value of the local variable Horst is not used. Ja, das heißt, wir haben sie deklariert, aber wir haben noch nichts damit gemacht. Ja. Können wir aber auch ignorieren für den Moment, was hier so alles für lustige Dinge stehen, braucht eigentlich kein Mensch. Sie können das hier zum Beispiel, ist ein sogenannter Kommentar, da kommen wir noch drauf, können Sie einfach löschen. Okay. Gut, können ihn auch stehen lassen. So, Horst Heiner, so, jetzt haben wir gesagt, Fritz ergibt sich aus Horst plus Heiner. So, dann haben wir gesagt, Horst sollen wir auf 2000 setzen. So, das war exakt der Code, ich schreibe ihn einfach nur ab. So, jetzt Fritz ergibt sich aus do self sum square 5. So, So, und jetzt sehen wir hier auch schon, the method do self-sums queries undefined. Ja klar, wir haben sie auch noch nicht programmiert, schön. Schreiben wir den Code aber trotzdem fertig. So, Fritz soll sich dann jetzt ergeben aus do self-sums square von Heiner. Ja, kann natürlich auch kopieren. So, nice. So, jetzt müssen wir noch diese Methode programmieren. Und die schreiben wir einfach hier hin. Warum sehen wir? Ich meine, das hier ist jetzt eine fertige Methode. Okay? Und im Prinzip könnten wir das Programm einfach auch schon ablaufen lassen. Ja? Jetzt, wir könnten es aber deswegen noch nicht wirklich ablaufen lassen, weil uns die Methode do self sum square natürlich noch fehlt. Also die Methode main, wo wir sozusagen anfangen, die haben wir, ja? Aber do self sum square haben wir noch nicht. Also machen wir es doch noch public int do self sum square. Ups, square. Und dann haben wir gesagt sum number. Und das war unsere Eingabegröße. Ja? Das heißt, diese lustigen Methoden, die hatten ja auch Eingabe- und Ausgabegeschichten sozusagen. Also sie tun beim Mousse au Chocolat die Zutaten rein und kriegen die Mousse raus. Ja? Dann können sie die Mousse nehmen und wieder auf ihren Tortenboden draufklibbern und was auch immer damit machen. Ja? So, prima, programmieren wir. Hilfsvariable ist wieder Integer. Und dann sagen wir einfach a gleich sum number plus sum number. So, very nice. Und dann sagen wir noch, a ergibt sich aus a mal a. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum macht der Crow hier die ganzen Spaces, könnte man das auch so schreiben? Ja, könnte man auch, ist völlig egal. Ja, also ist halt einfach ein bisschen weniger übersichtlich. Ja. Wenn Sie sich weiterhin fragen, warum rückt der Crow das so schön ein oder warum macht die das IDE, diese Integrated Development Environment, ist schon Antwort, dann ist es einfach übersichtlich. Das ist alles. Sie könnten das ganze Ding auch hintereinander klatschen, wäre völlig wurscht. Ja? So, wichtig ist nur, dass die Sachen mit Strichpunkten abgeschlossen werden. So, und dann brauchen wir noch Return A. So, ja? Gut. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, was haben wir hier noch? Cannot make a static reference. Ja, gut. Dann kriegen wir das auch noch hin. Schreiben wir hier static davor. Ja? So. Gut. Und jetzt, was auch immer static ist, interessiert uns noch nicht, kriegen wir alles. Und eine Sache noch vorab für diejenigen. Also es gibt ja verschiedene Lernertypen. Ja? Und ich war früher auch mal der Lernertyp, der gesagt hat, okay, ich muss was Neues lernen, dann nehme ich mir ein Buch, lese das durch, weil ich will ja alles genau verstehen. Ja? Und ich kenne zum Beispiel auch eine Mathematikerin, die hatte mal einen Kollegen, das war so ein bisschen so, naja, so ein in sich gekehrter, so ein Mathe-Genie-Typ. Ja? Und wenn der was Neues gehabt hat, also der hat ein Paper gelesen und da stand der, wie in dem so und so Theorem bewiesen, ist das so. So. Und dann war das, sagen wir mal, ein Theorem von irgendwie Gruppentheorie. Dann hat der Typ sich das Gruppentheoriebuch genommen und die Gruppentheorie, abgeschlossenes Gebiet der Mathematik, ungefähr 10.000 Seiten, ja, zum Teil recht komplex, hat auf Seite 1 angefangen, hat auf Seite 9.999 aufgehört. Dann ist er wieder backgetrackt zum Paper, ja, jetzt habe ich Gruppentheorie verstanden, hat es wieder weitergemacht. Ja. Der Stapel an Büchern ist natürlich nicht kleiner geworden. So. Und ich war früher auch so, aber wichtig ist in der Informatik und auch in allen anderen Geschichten, wir müssen es schaffen, dass wir uns schnell Wissen aneignen und mit Halbwissen operieren. Das heißt, was wir jetzt auch didaktisch machen, ist, ich schmeiße Ihnen jetzt so Brocken hin, programmiere Ihnen was vor. Ich habe Ihnen ja noch gar keine Grammatik für die Syntax von Java gezeigt. Ja? Hätte ich alles machen können, hätten wir 5 Stunden die Grammatik besprochen. Totaler Unsinn. Ja? Wir kommen immer wieder zurück. Das heißt, ich werfe Ihnen wieder Brocken hin, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, ah ja, habe ich so halbwegs kapiert. Nächste Stunde, ja, jetzt schauen wir es uns nochmal genauer an. Ja, das ist leider für diese Geschichte so ein bisschen notwendig. So, Das heißt also, was jetzt Static ist, interessiert uns im Moment echt einen feuchten Dreck. So. Jetzt können wir hingehen und sagen, aha, schön, fertig programmiert, lassen wir es doch mal laufen, drücken wir mal auf Run. Jo, was denn jetzt passiert? Terminated, haben wir einen Fehler gemacht? Nö, wieso, das Programm ist einfach abgelaufen, fertig, in einer Nanosekunde, ja? So, weil es ja kein großes Programm ist. Jetzt können Sie sich fragen, ja, aber was ist denn mit Horst und Heiner und wo sehe ich denn den Speicher und so weiter, ja? Ja, Sie sehen gar nichts, weil wir ja gar keine Ausgabe programmiert haben. Das heißt, intern sind irgendwelche Berechnungen gemacht worden, vielen Dank, fertig. So, was wir jetzt mal machen können, ist uns das Ganze schrittweise anschauen. Und da ist jetzt nicht hier unser Play-Button das, was wir wollen, sondern das Käferchen. Ja? Was hat es mit dem Käfer auf sich? Offensichtlich, der Käfer heißt ja auf Englisch Bug, ja? Und was jetzt hier wohl steht, ist, wir wollen den Debugger starten. Kapiere ich nicht. So. Früher, als es noch richtig tolle Computer gab mit Röhren und so, ja, da war es halt so, dass man manchmal das Phänomen hatte, dass irgendwer so ein kleines Kabelchen falsch gesteckt hat. Ja. Das ist natürlich eine Sache, da suchen Sie da mal mit 50 weißbekittelten älteren Damen und Herren eine ganze Woche. Von diesen 80 Millionen Kabeln, ja, leider hier falsch gesteckt. So, das ist eine Möglichkeit, wie früher Fehler aufgetreten sind. Eine andere Möglichkeit war schlicht und ergreifend das, dass auch mal ein Insekt da reingekrabbelt ist, verschmort wurde und dann war halt die Schaltung kaputt. So, deswegen bezeichnet man einen Fehler im Programm als Bug, ja. Und der Debugger dient dazu, sich schrittweise den Ablauf anzugucken, um die Fehler zu finden. Also müssen wir dem Debugger offensichtlich sagen, er soll irgendwo anhalten im Programm. Ja? Und das macht man mit sogenannten Breakpoints. Da geht man jetzt zum Beispiel hier auf Zeile 9, macht einen Rechtsklick und sagt Toggle Breakpoint. Ja, dann gibt es jetzt hier so ein blaues Böppelchen. Und wenn wir jetzt auf Debug gehen, ja, machen wir es einfach mal.
Ja, vielen Dank.
Ja, so. Dann ändert sich offensichtlich ja jetzt mal diese ganze Ansicht ziemlich drastisch. Ja, so. Was haben wir denn jetzt hier für Geschichten? Also erstmal erkennen wir hier unser Programm wieder. Ja, das ist praktisch das gleiche Fenster wie vorhin. Nur, wir haben offensichtlich hier irgendwo angehalten. Ja. Es gibt auch weiter die Konsole. Das heißt, dieses Ausgabeding. Es gibt hier so eine lustige Zusammenfassung und hier eine lustige Zusammenfassung, die interessiert uns nicht. Ja? Was wir jetzt haben, ist aber eine ganze Menge von weiteren Buttons. Das ist der Button, wenn wir den drücken, läuft es einfach bis zum Ende durch. Das ist der Button von Stopp das Ganze. Ja? Und dann gibt es jetzt hier natürlich noch unsere Steps. Ja? Wenn wir jetzt mal Step Over machen, dann sind wir einfach eine Zeile weitergegangen im Programm. Das heißt, wir haben diese vier ausgeführt und sind jetzt vor der Ausführung von diesem grünen Ding. Und hier können wir die Variablen sehen. Das heißt, das hier oben ist so eine Art primitive Version von dem, was wir hier von Speichermodell haben. Was wir nicht sehen, sind die Adressen. Ja? Aber wir sehen hier zum Beispiel, da ist args, ja. Was ist args? Das ist das, was wir in Main vielleicht reingesteckt haben, wissen wir nicht, kapieren wir noch nicht. Ja? Aber Horst sehen wir, das ist eine Integer-Variable und das ist praktisch der Variablen-Name und das ist der Zellinhalt, da steht da einfach die 101 drin. Ja? Relativ simpel. So, und das können wir jetzt machen und wir können jetzt auch einfach immer weiter steppen. Zum Beispiel jetzt haben wir den Heiner auf 2 gesetzt. Ja? Jetzt haben wir den Horst, jetzt haben wir erst den Fritz auf Horst plus Heiner gesetzt. Und Sie sehen schon, im Grunde genommen ist es relativ ähnlich zu dem, was wir hier haben. Vielen Dank, braucht kein Mensch. Ja? So. Das heißt, im Grunde haben wir hier unser primitives Speichermodell. Und dann ist jetzt natürlich die interessante Frage, jetzt mache ich hier wieder Step Over. Ja, so. Jetzt ist Horst auf 2000 gesetzt worden. Dankenswerterweise wird das dann gelb gemacht, weil sich was geändert hat. Ist auch nice. So. Jetzt können wir aber auch diese beiden unterschiedlichen Step-Dinger verstehen. Ja? Wenn wir einfach sagen, Step over, dann heißt es einfach, führe die ganze Anweisung aus. Was wird jetzt passieren, wenn wir Fritz ergibt sich aus do self sum square 5 mit step over ausführen? Was ist self sum square von 5? 5 plus 5 zum Quadrat, 10 Quadrat ist 100. Ja? Das heißt, unser Fritz wird auf 100 gesetzt. Okay? So. Fritz wird auf 100 gesetzt. Aber wir haben gar nicht den Sprung in diese andere Methode erlebt. Ja? Warum? Naja, ganz einfach. Step over heißt, wir führen die ganze Anweisung aus. Und wenn die Anweisung halt einen Methodenaufruf beinhaltet, dann wird halt die Methode komplett aufgerufen, durchgenudelt, das Ergebnis wird bestimmt und dem Fritz zugewiesen. Was wir hier schon sehen, ist im Grunde auch diese simple Anweisung, Horst ergibt sich aus 101, ja, das ist ja auch im Prinzip wieder ein komplexer Vorgang. Man muss den Wert von 101 bestimmen, muss irgendwie die Adresse von Horst bestimmen, muss die 101 da reinschreiben und ist also eine ganze Menge von kleinen Geschichten. Genauso wie wir gesagt haben beim Mousse au Chocolat, auch die Geschichte schlagen Sie ist ja auch schon wieder, bewegen Sie, nehmen Sie das Ding in die Hand, den Schneebesen, bewegen Sie ihn da rein in den Clipper, machen Sie so, nehmen Sie ihn wieder raus, führen Sie ihn dahin wieder rein und so weiter. Das ist also alles sind ja komplexe Vorgänge. Genauso ist Do Self Sum Square einfach nur ein weiterer komplexer Vorgang, den wir halt selbst programmiert haben. Wenn wir da jetzt den Kontrollfluss sehen wollen, wie er da reinspringt, müssen wir Step into machen, ja? Und das kann ich jetzt mal machen. Und Sie sehen, jetzt sind wir von dem Punkt hier in die Methode reingesprungen, ja? Das ist praktisch das, was wir hier auch schon hatten, ja? Das heißt, der Kontrollfluss ist jetzt in der Methode. Und auch hier kann ich jetzt wieder mit Step over meine Sachen machen, ja? Und wir sehen schon, SumNumber ist die Input-Variable, die gibt's auch, die hat den Wert 2. Warum hat die den Wert 2? Weil wir gesagt haben, do self sum square Heiner. Und Heiner hatte ja den Wert 2. Ja? Und dann wird jetzt hier, wenn wir wieder steppen, ja, wird A auf A mal A gesetzt, auf 16. Und wenn wir jetzt wieder steppen, dann kommen wir einfach wieder hierhin zurück. Ja? Das ist praktisch genau dieser Rücksprung hier. Ja? Das heißt, der Kontrollfluss geht in die andere Methode, geht dort durch und springt wieder zurück. Ja? Und dort, jetzt an der Stelle, können wir jetzt wieder Step Over machen. Ja? Und was wird passieren? Na, das Programm wird den Wert von Fritz auf 16 setzen. Und wenn wir nochmal Step Over machen, dann sind wir sozusagen fertig. Source not found, not available. Ja, gut, wir sind am Ende. Ja, das heißt, Sie können hier im Prinzip auf diese Geschichte drücken. Ja, jetzt hier sind übrigens die beiden Perspectives, Debug. Das ist das, wo Sie schauen können, wie Dinge schrittweise gehen. Und das ist das, wo man eigentlich programmiert. Da kehren wir nachher nochmal zurück. Ja. Hat irgendjemand jetzt nochmal bei dieser Wiederholung praktisch von letztem Mal, hat irgendjemand noch Fragen zu diesem prinzipiellen Ablauf? Und wie gesagt, das ist jetzt wieder so eine Geschichte. Jetzt können Sie sagen, das sind aber viele Knöpfe da oben, ich weiß nicht. Ja. Denken Sie immer an den Mathematiker. Wollen Sie alle diese Knöpfe verstehen? Weiß ich denn, was passiert, wenn man auf die Taschenlampe drückt? Ja, da wird irgendeine Search dahinter sein. Habe ich noch nie gemacht, brauche ich nicht. Ja? Weiß ich, was passiert, wenn man auf dieses gelbe Pfeilchen drückt oder das gelbe Pfeilchen hier mit dem kleinen Schmutz dran, ja, oder das oder was das ist, ja? Es interessiert mich auch nicht, ja? Ich will einfach nur ein neues Projekt machen, ich will eine neue Klasse machen, ich will sie ablaufen lassen. Und die Knöpfe haben wir gesehen. Das ist unter File, ja? New Project, New Class. vielleicht mit einer Main-Methode drin, damit wir auch wissen, wo wir anfangen können. Und da gibt es noch das grüne Böppelchen fürs Ablaufen lassen und das mit dem Käferchen für schrittweise angucken. Fertig, am Ende, mehr brauchen wir nicht von dem ganzen Kram. Ja? Wissen, was man braucht und den Mut haben, es einfach mal zu machen. Das ist wirklich wichtig. Und nicht so, oh, das ist aber kompliziert mit Heiner und Horst. Ja? Probieren Sie es einfach aus, geben Sie den Dingern mal andere Namen. Nennen Sie sie Elisabeth oder Quatschkopf oder setzen Sie auf den Wert 5 Millionen und gucken, was passiert. Ja? Man kann ja nichts kaputt machen. Gut, so viel dazu. Zurück zu unserem eigentlichen Zeugs. Ja? Das hatten wir besprochen, auch hier den Untergang des Abendlandes. Wie gesagt, habe ich Ihnen hier alles nochmal gemacht. Ja? So, jetzt da waren wir auch schon und haben gesagt, Java wollen wir lernen, indem wir als Background Reading das Java Tutorial nehmen. Ja? Und ich habe Ihnen auch gesagt, das ist didaktisch so ein Brocken-Hinschmeiß-Ding und dann wieder Zurückkehr. Ja? Also so eine Reiterierungsdidaktik. Ja? Und das ist das. Wem das nicht so taugt, das ist auch noch ein Buch. Und ich weiß, dass Studis auch gerne das Buch Java ist eine Insel benutzen. Ja? Nehmen Sie, was Sie wollen. Ja? Es ist im Prinzip schieden Didi, was für ein Java-Buch Sie nehmen. Ich würde Ihnen das empfehlen und da gehen wir auch grob danach vor, aber es ist eigentlich egal. So. Also, jetzt haben wir noch, oder ja, gut, prima, haben wir alles verstanden. Also wir haben verstanden, was prozedurales Programmieren eigentlich ist. Jetzt hat ja der Gros gesagt, Java ist ja nicht nur prozedural, Java ist auch objektorientiert. Jetzt um Gottes Willen, was ist das? Sie sehen es hier schon, die Grundidee von objektorientierter Programmierung ist, dass wir nicht nur den Code schön in Methoden, Funktionen, Prozeduren packen, sondern dass wir noch was anderes machen, sondern wir packen Daten und Prozeduren, das heißt Daten und Methoden zusammen zu sogenannten Objekten. Ja? Und warum macht man das? Weil das sich als ein ziemlich cleveres Paradigma zum Programmieren und zum Modellieren von realweltlichen Dingen erwiesen hat. Und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, Moment mal, bei Datenbanken hatten wir ja jetzt so ein bisschen die Dinge getrennt. Wir hatten modelliert mit Entity-Relationship-Diagrammen und programmiert, was nicht wirklich programmieren ist, mit SQL. Ja? Jetzt, lieber Gro, warum besprichst du hier nicht mit uns, wie wir erstmal für Java modellieren? Antwort würde zu lang dauern. Was es da gibt, ist zum Beispiel UML, die Unified Modeling Language. Ja? Und da kann man dann zum Beispiel verschiedenste Ablaufstrukturen und Diagramme mit Männchen und Pfeilchen und allen möglichen Kram haben. Ist zu kompliziert für uns, brauchen wir nicht. Und es gibt eine ganze Disziplin, Software Engineering, die sich mit diesem Modellierungsschritt befasst. Ja? Wäre interessant, haben wir aber keine Zeit. Deswegen machen wir sozusagen direkt das Programmieren. Wir modellieren, während wir programmieren. Das ist nicht besonders clever eigentlich, weil wir gesagt haben bei den Datenbanken, der Modellierungsschritt ist insofern gut, weil sie die Requirements erheben, weil sie das mit ihren Kunden diskutieren können, mit anderen Leuten, weil sie das eine Modell auch auf verschiedene Arten umsetzen können, so weiter. Die ganzen Argumente gelten hier weiter, wir haben schlichtweg nur nicht die Zeit. Ja? So, also Grundidee objektorientiertes Programmieren, packe Daten und Prozeduren, die bei uns Methoden heißen, in sogenannte Objekte zusammen. Und die Daten modellieren dann zu jedem, wir werden sehen, das ist einfach nur eine Menge von Variablen, wie Horst und Heiner und den ganzen Kram. Die modellieren den Zustand von etwas und die Methoden, die Prozeduren, die modellieren das Verhalten von etwas. Ja? Wenn Sie mich jetzt zum Beispiel anschauen, ich bin, gut, ein mittelkomplexes System, ja, nicht so komplex, wie ich es manchmal gerne hätte. Ich habe auf jeden Fall eine Menge von Zuständen. Also Hemdfarbe, ja, weiß, ja, Hosenfarbe, blau, Gesicht, mittel, dick, attraktiv, was auch immer, ja, was auch immer man da haben will. Und das ist mein Zustand. Also wenn ich mich einfach nur hinstelle, ja, Kroh, ja, weißes Hemd, blaue Hose kann man, ist so. Jetzt hat der Kroh aber eine ganze Menge von lustigen Verhaltensweisen, ja. Also zum Beispiel haut zurück, wenn der Input haue auf die Nase ist, ja. Und dann kann man halt auch noch irgendwie steuern, wie fest zurückgehauen wird, je nachdem, ja. Oder was weiß ich. Also ganz viele Verhaltensweisen, die ich halt so habe, wie läuft, lass ihn mal auf und ab laufen, ja. So, hör jetzt auf mit auf und ablaufen. Okay, lauf wieder. Ja. Das sind alles Verhaltensweisen, die kann man sozusagen aufrufen. Und Sie können das auch tun. Das heißt, wenn Sie jetzt so machen, ja, dann rufen Sie im Grunde genommen eine Methode bei mir auf. Ja. Okay, Programm Studentenfrage. Ja. Dann höre ich erstmal auf zu labern, Sie dürfen labern, dann springt mein Gehirn an und versucht irgendeine Antwort zu finden und dann irgendwann ist die Sache vorbei, dann geht der Kontrollfluss wieder zum Labern zurück und so weiter. Ja. Also das ist, Sie können bei mir diese Verhaltensweisen aufrufen. Sie können auch diese Zustände überprüfen und sich anschauen. Also Sie können Ihre Äuglein aufsperren und gucken, was ist die Hemdfarbe vom Gros. Ah, weiß, festgestellt, vielen Dank. Ja? Und das ist eigentlich genau die Geschichte. Diese Daten heißen Attribute oder Englisch Fields, Attributes, Properties. Und diese Prozeduren, die heißen jetzt bei uns ab jetzt einfach immer nur Methoden. Ja? Jetzt gibt es also Objekte. Ich bin ein Objekt. Ja? Jetzt könnte man sich ja vorstellen, den Gros, das ist ein super Typ, den wollen wir gerne fünfmal haben. Ja? Was bräuchten wir dazu? Gut, jetzt wird's biochemisch interessant. Wir bräuchten mein Genom, wir bräuchten irgendwelche epigenetischen Schnieschner. Sie wissen das besser als ich. Sie bräuchten meine ganzen Erinnerungen. Ja? Sie bräuchten also grundsätzlich einen Bauplan für Gros. Ja? Diesen Bauplan würden Sie nehmen, würden die ganzen Erinnerungen reinspeichern, würden ihm ein weißes Hemd anziehen, eine blaue Hose oder vielleicht auch eine grüne Hose, was auch immer Ihnen gefällt, ja, würden sagen, ach wie schön, ein zweiter Gros, jetzt bauen wir noch fünf. Ja. Und dann können Sie halt erstmal fünf Standard-Gros hinstellen, die sind dann halt vielleicht nackt, oh Gott, ja, und haben noch nichts an und haben keine Erinnerungen, ja, dann steht hier noch einer, ja, und da können Sie denen dann in rosa Hemd anziehen oder was auch immer. Oder Ihnen übrigens Doktorhüte, ja, die mache ich immer. Ja. Finde ich ein sehr schönes Modell. Kriegt der Alex nachher. Ja. Also Sie können ihm also auch so ein Ding aufsetzen, was auch immer Sie wollen. Ja. Und diese Baupläne, die nennen wir Klassen. Und die Objekte sind einfach Instanzen von den Bauplänen. Und das ist wichtig, weil wir von einer Klasse natürlich ganz viele Objekte bauen können. Ja? Und diese Objekte haben alle im Prinzip das gleiche mögliche Verhalten und sie haben natürlich aber individuelle Zustände. Also jeder hat einen Slot für Hemdfarbe, eine Variable, und dem können Sie dann sozusagen sagen, der eine hat halt weiß, der andere blau. Ja? Trotzdem die Klasse selber, also wie baue ich mir groß, ja, das ist dann dasselbe. Sie können natürlich auch Klassen für Fahrräder, für Häuser, für alles Mögliche haben. Ja? Gut, eine Sache ist natürlich, diese Methoden, das Verhalten, sollte typischerweise auf den eigenen Attributen arbeiten. Also ein ganz typisches Verhalten beim Gros, wasch dich. Ja? Wenn der Gros sich wäscht, dann wäscht er natürlich nicht jemand anders, vorzugsweise, sondern erstmal sich selbst. Ja? Es ist auch durchaus möglich, dass der Gros jemand anderen wäscht. Was muss dazu geschehen? Sie müssen dem Gros zumindest mal die Adresse von dem geben, den er waschen soll. Das heißt, Sie müssen eine Referenz auf den geben, den er waschen soll. Ja? Und dann kann der Gros schrubben. Okay? Das ist also auch möglich. Aber bevorzugt sollte das auf den eigenen Attributen geschehen. Das hat eine ganze Menge, dieser ganze Krempel hat eine ganze Menge von Vorteilen. Erstmal, wir denken in Objekten und zwar in abstrakten. Zum Beispiel können Sie durchaus eine Klasse, Schrägstrich, dann auch ein abgeleitetes Objekt, Bruttosozialprodukt programmieren oder Versicherungspolice A322. Das sind halt abstraktere Dinge. Sie können aber auch Hund, Katze, Maus, Krokodil, was auch immer Sie wollen. Ihre Anschauung funktioniert in diskreten Objekten. Und jetzt philosophisch ist das eigentlich nicht so uninteressant, warum unsere Wahrnehmung so diskret ist. Ja, am Ende des Tages ja, wahrscheinlich eine sehr abstrakte Folge der Quantenmechanik. Ja, warum gibt es überhaupt einzelne Individuen, die miteinander konkurrieren? Ja, gut, können Sie wahrscheinlich als ökologisch Bewanderte besser beantworten. Was wir auch haben, dieser Code ist lokal. Das heißt, wenn Sie diese Waschgeschichte ändern wollen und sagen, Groh, komm, du hast wieder verpennt, du musst dich schneller waschen, dann müssen Sie halt die Waschmethode einfach ein bisschen effizienter programmieren. Das ist aber auch völlig wurscht, wenn Sie mein Waschverhalten aufrufen wollen. Ja, ist doch egal, was da drinnen programmiert ist. Nachher, vorher Groh dreckig, hinterher Groh sauber. Ja? Ob das jetzt schnell oder elegant oder was auch immer geschieht, ist egal. Sie können die ganze Sache besser verstehen, wenn Sie die richtigen Namen nehmen. Es ist sozusagen modular. Wir haben eine ganze Menge von Klassenbibliotheken. Das ist dieser ganze Krempel, mit dem wir Grafik machen können, Netzwerke, Bruttosozialprodukte, Krokodile und so weiter. Ja. Und Information Hiding heißt, wie genau ich mich wasche, ist sozusagen meine Privatsache. Ja. Vorher groh dreckig, hinterher groh sauber, was der da, wie der sich schrubbt und so, völlig mein Ding. Ja? Und das ist auch gut so. Das heißt, wir sehen schon, es geht im Grunde bei den ganzen Geschichten um Zugriffsrechte und Sichtbarkeiten. Ja? Weil, Beispiel Auto, Sie wollen einfach in das Auto einsteigen, Schlüssel rein, rumdrehen, Gas, fahren. Ihnen ist völlig wurscht, dass von dem Zündschloss irgendein elektronischer Befehl an den CAN-Bus geht und der CAN-Bus geht wieder auf einen anderen Bus und da gibt es eine Steuereinheit im Motorraum. Who the f*** is interested in that? Ja? Also ich will auch einfach nur einsteigen und losfahren. Und das ist ein ganz wichtiges Ding. Man kann natürlich auch leicht Fehler suchen und es ist intuitiv. So, hier haben Sie die erste Klasse für ein Fahrrad. Ja? So sieht die aus. Wir sehen schon, haben wir vorhin beim Programmieren auch schon gehabt, Schlüsselwort Class. Ja? Das ist jetzt ein Bauplan für Fahrräder. Deswegen heißt das Ding Class Bicycle. Wenn Sie sich fragen, sollte das Ding nicht Class Fahrrad heißen, wir sind doch hier in Deutschland. Nein, definitiv nicht. Egal wo wir sind, programmiert wird auf Englisch, weil wir hier uns auch gegenseitig weltweit mit unseren Klassen unterstützen wollen. Ja, also kein Raum für Chauvinismus. Jetzt haben wir drei Zustandsvariablen. Hier in dem Fall Cadence, Speed und Gear. Also wie schnell ist das Fahrrad? Welchen Gang hat es gerade eingelegt? Und Sie sehen, Speed ist am Anfang erstmal auf 0 gesetzt. Wir könnten das am Anfang auch schon auf 500 setzen. Ja? Und das sind schon mal Geschichten, diese drei Deklarationen hier, die stehen außerhalb von Prozeduren. Ja? Die sind sozusagen so ein bisschen im Off. Aber es ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir haben das Konzept von Variablen hier halbwegs verstanden. Die gibt's halt in den Objekten, wo auch immer. Ja? Und dann haben wir 4 Methoden, nämlich also Gang wechseln, beschleunigen, diesen ganzen Krempel. Ja? Und im Moment passiert da noch nicht so wahnsinnig viel. Sie sehen, jede Methode hat im Wesentlichen nur eine Anweisung, ja, also ziemlich simpel. Okay? Und das Ganze ist die Klassendefinition und das ist es eigentlich auch schon. Ja? Und was wir jetzt haben, wir haben ganz viele solche Klassen, ja? Und wir haben in den Klassen auch Methoden, zum Beispiel eine Klasse hat immer eine Main-Methode und in diesen Methoden, in diesen kleinen Prozeduren, da können Sie jetzt zum Beispiel auch Objekte erzeugen und auf den Objekten wieder Verhalten aufrufen, Methoden. Und dann sind wir wieder in dem Bild der verschiedenen Methoden, Prozeduren und Funktionen, die sich gegenseitig aufrufen. Das heißt, Sie haben jetzt nicht mehr nur die Prozeduren, Methoden, Funktionen, sondern Sie haben Objekte, die ein Verhalten und einen Zustand haben und die Verhaltensweisen der verschiedenen Objekte rufen sich gegenseitig auf. Ja? Also, wenn der Groh sich wäscht, dann macht er Gebrauch vom Duschkopf. Der Duschkopf hat wieder, oder vom Wasserhahn. Der Wasserhahn hat halt verschiedene Verhaltensgeschichten und verschiedene Zustände. Also, ist er aufgedreht, ist er zugedreht, wie stark ist er aufgedreht, das wären Zustände. Und das Verhalten ist einfach, drehe weiter auf warm, drehe weiter auf kalt und so weiter. Und wenn ich mich wasche, dann nehme ich eine ganze Menge von diesen anderen Objekten in Beschlag. Also die Badarmatur, den Duschkopf, die elektrische Zahnbürste, die Zahnpastatube, allen möglichen Kram. Ja? Und dann sind wir wieder in dem Bild, wir haben die Objekte und die haben Verhalten und es ruft sich alles gegenseitig ständig auf. Ja? So haben wir es im Prinzip. Ja? Und das heißt, wenn wir jetzt also hier mal eine weitere Klasse machen, deren Daseinszweck einfach nur ist, diese Main-Methode zu beinhalten, das heißt, es ist so eine Dödelklasse, deswegen heißt die auch Bicycle Demo. Ja, Sie können sie auch Schmidt nennen. Und da gibt's jetzt halt diese Main-Methode mit dieser komischen Signatur. Und da steht jetzt halt so Code drin, wie wir ihn kennen. Erstmal die ersten beiden Statements. Ja? Was machen die? Steht er schon da? Ich nehme meinen Bicycle-Bauplan und baue mir zwei Standardfahrräder damit. Ja? Und sag gleich, also, hier, das beinhaltet eigentlich zwei Dinge gleichzeitig. Ja? Erste Geschichte ist eine Deklaration, nämlich eine Deklaration der Art Bike 1 ist eine Variable oder auch ja eine Variable vom Typ Bicycle. Das ist irgendwie komisch. Wir haben bisher meistens Int für Integer gehabt und so simplere Geschichten. Ja? Aber ein Integer, wenn wir es mal genau hinsehen, ist ja auch schon ein bisschen eine komplizierte Struktur. Da stehen eine ganze Menge Nullen und Einsen drin, das ist irgendwie kodiert. Ja? Warum ist so ein Integer jetzt plötzlich komplizierter als ein Fahrrad? Ja? Oder eine Mousse au Chocolat oder ein Duschkopf? Das sind alles im Grunde genommen alles Objekte. Jetzt in Java ist die Integer-Variable kein Objekt, sondern die ist noch primitiver. Aber in Python zum Beispiel oder in Smalltalk oder in solchen Sprachen ist alles ein Objekt. Ja? Und das ist auch die Denke, die wir im Prinzip haben können. Ja? Und hier gibt es einfach genau wie bei Horst und Heiner im Prinzip ja, einen Speicherbereich, wo die ganzen Zustände drinstehen von Bike 1. Und Bike 1 ist einfach nur eine etwas kompliziertere Variable. Ja? Das heißt also, erster Teil von dem Statement Bicycle Bike 1. Das ist einfach eine Deklaration. Genau wie hier sozusagen, sorry, Sie können es gar nicht sehen, Arrow, genau wie hier int Fritz. Ja, das ist auch eine Deklaration. Und gleichzeitig, neben der Deklaration, habe ich noch ein zweites Statement. Ich könnte sie auch in zwei schreiben, das können wir noch sehen. Ja. Bike 1 ergibt sich aus New Bicycle. Ja. Und das ist intuitiv schon das, was man denkt. Baue ein neues Fahrrad ja, und weise das meinem Bike 1 zu. Genau wie hier. Int Horst, die erste Anweisung hier, die macht ja noch nichts. Die sagt nur, es soll eine Variable Horst geben. Aber die hat noch keinen Wert. Die gibt es sozusagen noch nicht. Horst gibt es erst, wenn wir es auf 2000 setzen. Und genauso kann ich hier sagen, ja, es kommt gleich ein Fahrrad, Bike 1. Gibt's noch nicht, gibt's erst, wenn ich sage, Bike 1 ergibt sich aus New Bicycle. So, fertig. Das ist es eigentlich schon. Genauso kann ich mir auch noch ein zweites Fahrrad bauen und kann halt zum Beispiel jetzt damit rummachen. Ich kann also vom ersten Fahrrad kann ich die Cadence auf 50 setzen und danach die Geschwindigkeit auf 10, also oder ich kann auf 10 beschleunigen und ich kann dann den zweiten Gang einlegen. Ja? Was wir schon sehen ist, hier gibt es offensichtlich so einen lustigen Punkt. Ja? Und was sagt der Punkt? Der Punkt sagt einfach nur, nimm dieses Objekt und invoziere, rufe auf das Verhalten Change Cadence auf diesem Objekt. Ja? Das heißt nichts anderes, es gibt irgendwo eine Prozedur ja, oder eine Methode, die haben wir hier ja auch gesehen. Ja? Und die rufen wir einfach auf. Das ist, hier haben wir sie einfach so aufgerufen, ohne auf irgendein Objekt Bezug zu nehmen. Ja? Deswegen musste ich Vorgriff auf das, was wir schon kriegen, auch static davor schreiben, weil wir sozusagen keinen Bezug hergestellt haben. Kommt noch. Ja? Aber hier sage ich einfach, nimm das erste Fahrrad und beschleunige. Oder ich kann sagen, nimm das zweite Fahrrad beschleunige um 10 und später beschleunige nochmal um 10. Ja, dann hat halt das zweite Fahrrad eine Geschwindigkeit von 20 und das erste Fahrrad hat immer noch eine Geschwindigkeit von 10. Ich könnte mir auch noch 17 weitere Fahrräder bauen und die jeweils unterschiedlich mit Verhalten vollballern. Ja? Und das ist im Prinzip wirklich das ganze Zeug, was wir haben. Wir haben Klassen und Objekte, Baupläne und ihre Instanzen und wir haben so kleine Verhaltensstücke, Code, die Methoden, und die werden so programmiert, wie wir es hier gesehen haben, mit if und while und Zuweisung, das war's. Ja, mehr gibt, also das ist wirklich alles in Java. Ja, mehr gibt's nicht. Jetzt müssen wir uns natürlich nur noch anschauen, ja, was ist denn das jetzt hier genau mit dem Punkt und muss ich hier noch was hinschreiben und was ist das mit dem Class? Also wir haben es im Prinzip grob kapiert, jetzt müssen wir es nur noch genauer anschauen. Ja? So. Jetzt machen wir mal einen Vergleich. Okay? Also die Folie ist sau hässlich, aber macht ja nichts. Sie ist schön bunt. Okay, gut. Also wir machen jetzt einen Vergleich. Java ist hier Mauve oder Lila, was auch immer, und Datenbanken ist grün. So. Was hatten wir in Datenbanken? Lassen wir uns mit dem Grün anfangen. Wir hatten Tabellen und diese Tabellen haben im Prinzip Zeilen gehabt. Die Zeilen waren Tupel und die Tupel hatten natürlich auch einen Schlüssel, wie hier Personalnummer. Ja? Und das ist schon das, was wir hatten. Und diesen Tabellen, die konnten wir jetzt einfach so befüllt aufschreiben oder wir konnten ihnen hier so eine relationale Modellierung zugrunde legen. Ja? Und das ist im Prinzip das. In Java auf der anderen Seite, wenn Sie das sehen, habe ich Klassen und in diesen Klassen habe ich Methoden. Ich habe aber insbesondere auch Klassen, die im Prinzip die Entsprechung sind von den Zeilen hier in unserer Datenbank. Weil das sind ja auch im Prinzip Objekte. Ja? Und das, was die Variablennamen sind, also Professor Prof 125, das sind eigentlich die Schlüssel, die wir in den Datenbanken hatten. Das heißt, im Prinzip, klar, wir könnten auch in die Klasse eine Personalnummer reinschreiben, aber eigentlich modellhaft ist die bessere Entsprechung zu sagen, was der Schlüssel bei den Datenbanken war, ist der Variablenname jetzt beim Programmieren in Java. Ja? Und die einzelnen Ausprägungen, ja, das ist im Prinzip sind genau die Zustände, die Fields, die Attributes. Ja? Also Name, Rang, Raum, das können Sie in Java einfach mit solchen Attributes machen, mit Fields, mit wie auch immer Sie die Dinger nennen wollen. Ja? Und das ist eigentlich genau das. Und der einzige Unterschied, den wir jetzt hinzukriegen, ist, dass es in Java haben die Dinger jetzt auch noch ein Verhalten. Das heißt, da passiert was mit Sokrates, Kant und diesen ganzen Typen. Es gibt sie nicht nur, sondern die können auch was. Zum Beispiel teach. Ja? Und das ist, glaube ich, nicht schlecht, sich da so ein bisschen die Analogie vorzustellen. Ja? Also Tupel sind im Prinzip Objekte. Ja? Das heißt, Objekte, die wir hier oben herstellen, zum Beispiel ein Professor-Objekt mit der Bezeichnung Prof 2125 oder Russell the Old Lad. Ja? Und dann habe ich New Professor und da packe ich jetzt zum Beispiel diese ganzen Geschichten rein. Das ist ein sogenannter Konstruktor, verstehen wir noch nicht, ist auch egal. Ja? Aber das ist im Prinzip eigentlich genau die Entsprechung, die wir hatten. Wer hat da irgendwelches Unbehagen mit? Keiner? Also wie gesagt, Unbehagen ist auch eine völlig legitime... Sie hat Unbehagen? Jetzt kommt wieder der Kron, jetzt muss man wieder was sagen. Shit.
Ja, es kann sein, dass ich es einfach nicht, also dass ich nicht gleich zugehört habe. Ja. Aber warum haben wir jetzt da zum Beispiel Old Mary statt einfach die Nummer? Weil das erste ist ja Prof 2125, aber dann unten nicht mehr.
Ja, völlig korrekt. Also um die Frage nochmal zu wiederholen, warum schreiben wir jetzt hier bei der Marie Curie Old Mary hin. Ja? Und die Marie Curie hatte ja einen Schlüssel 2136. Wäre es nicht klüger, hier einfach auch 2136 statt Old Mary hinzuschreiben? Weil oben beim ersten, beim Sokrates, haben wir ja auch Prof 2125. Ja? Und das ist so ein bisschen die bildhafte Analogie. Der Schlüssel ist was bisschen Mechanischeres. Bei den variablen Namen haben sie ein bisschen mehr Freiheit eigentlich. Ja? Weil beim Schlüssel haben wir gesagt, das ist ein Integer, immer. Das ist eine Zahl bei den Datenbanken. Ja? Und bei den variablen Namen, die können Sie aber nennen, wie Sie wollen. Im Prinzip ist die Funktion interessant, nämlich diese 2125 ist wie eine Telefonnummer. Ja? Wenn Sie wissen wollen, welchen Prof meinen Sie, dann eine eindeutige Referenz auf jemand. Ja? Und diese Telefonnummer, diese virtuelle Telefonnummer, diesen Schlüssel, den können Sie ja bei sich im Handy auch unter verschiedensten Namen abspeichern. Ja? Also wenn, was weiß ich, Sie haben einen neuen Kumpel, ja, und den wollen Sie halt, was weiß ich, netter Typ nennen, dann können Sie ja in Ihrem Handy das Ding auch, diesen ganzen Adresseintrag netter Typ nennen. Sie müssen ja nicht mit Vornamen, Nachnamen oder Telefonnummer arbeiten. Sie können das machen, wie Sie wollen. Hauptsache, das Ding ist ein Verweis auf diesen Menschen. Und Old Mary ist ein Verweis auf das Objekt, was den Zustand Curie C4 36 hat. Ja? Das ist im Prinzip genau die Nummer.
Mit Matrikelnummer könnte man das zum Beispiel nicht machen. Weil das ist ja ein Schlüssel, den braucht man ja, wenn man etwas danach sucht.
Also die Frage hier war, mit Matrikelnummer könnte man es nicht machen, weil man den Schlüssel ja sucht. Ja, gut, da endet natürlich ein bisschen die Analogie. Man könnte es mit Matrikelnummer natürlich genauso machen. Sie können jeden Studi im Prinzip mit einer anderen Variable machen. Nur das machen Sie natürlich nicht, sondern die Buchhaltung in der Uni macht ja eine Datenbank, ja, damit auch alles schön square und einheitlich ist. Und dann können Sie, da haben Sie recht, natürlich auch nach Matrikelnummern suchen. Jetzt sowas wie Variablennamensuche, das gibt's jetzt erstmal nicht. Ja, völlig richtig. Aber wenn Sie die ganze Uni in Java programmieren würden, ohne Datenbanken, dann müssten Sie im Prinzip, wenn Sie es doof machen, ja, für jeden Studi ein neues Objekt anlegen. Ja, macht man natürlich nicht so, weil wir kriegen ja auch noch Datenstrukturen, die es ein bisschen cleverer handhaben. Ja, aber das ist wichtig, dass man das, das ist jetzt nur grob, damit man ein bisschen die Analogie sieht. Die Analogie hat natürlich irgendwo ihre hölzernen Elemente, wo man sagt, nee, also da geht jetzt die Geschichte nicht mehr ganz so gut auf. Ja? So. Okay, so viel dazu. Nächste Geschichte. Die Welt wäre ein ziemlich doofer Ort, wenn wir keine Hierarchien hätten. Ja? Unser gesamtes Denken ist klassifizierungsmäßig in Hierarchien organisiert. Ja, also wir wissen, ein Mensch ist ein Lebewesen. Ja? Und ein Säugetier ist auch ein Lebewesen. Und ein Mensch ist ein Säugetier. Und ein Student ist ein Mensch. Ja? Und diese ganze Hierarchie führt zur Idee der Vererbung. Und Sie lesen es ja schon, die Idee ist im Prinzip das, dass man speziellere Klassen, also speziellere Baupläne von allgemeineren Bauplänen ableiten kann. Oder die erben einfach die allgemeineren Eigenschaften. Also Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben die allgemeine Klasse Fahrrad, ja, und die hat halt diese drei bekannten Zustandsfields und unsere, sagen wir mal, drei Verhaltensweisen. Wir hatten eigentlich vier, aber hier sind nur drei aufgelistet, ist eigentlich auch egal. Ja. Und jetzt können wir sagen, jetzt bauen wir speziellere Fahrräder. Jetzt kann man sich fragen, so ein Mountainbike, sollte das nicht auch eine Geschwindigkeit und einen Gang haben und eine Cadence? Ja, natürlich. Ja, das ist ja der Witz von Vererbung, dass die spezielleren Klassen all das Verhalten und alle Zustandsvariablen erben, die allgemeinere Klasse hat. Das heißt, ein Mountainbike fügt lediglich speziellere Verhaltensweisen hinzu oder überschreibt allgemeinere und hat in dem Fall auch noch einen zusätzlichen Zustand, nämlich die Sitzhöhe. An die haben wir bei unserem allgemeineren Fahrrad noch gar nicht gedacht, ist aber bei Mountainbikes jetzt besonders wichtig, weil die Typen ja immer so da irgendwie so die Abhänge runterbrezeln und dabei ihren Bobbes halt irgendwie total in die Höhe haben müssen, warum auch immer, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, und deswegen hat das Ding einen zusätzlichen Zustand Seat Height, hat aber auch die drei Zustände hier und auch die drei Verhaltensweisen. Da können Sie natürlich jetzt noch ein Rennrad bauen, ein Tandem, was auch immer Sie wollen. Okay? Und natürlich es ist damit nicht zu Ende. Sie können auch wieder ein super spezielles High-Class Carbon Shimano 5000 Euro Mountainbike bauen, was dann noch weitere Zustände und noch ein spezielleres Verhalten hat. Ja? Und das ist im Prinzip relativ simpel zu verstehen, denke ich. Und das machen wir in Java mit dem Extends Schlüsselwort. Also Class Roadbike, Extends Bicycle. Und dann packen wir in Roadbike nur noch die zusätzlichen Fields und Methoden rein, die wir da brauchen. Ja? Das ist das. Also Sie melden sich, wenn irgendwas unklar ist. Ja, ist relativ klar. So, jetzt gibt es noch eine weitere Geschichte. Interfaces. Ja? Interfaces sind im Prinzip sowas Ähnliches wie Klassen. Das sind so eine Art verkrüppelte Baupläne. Ja? So. Also, gehen wir nochmal zum Beispiel zurück. Wir finden den Gros so gut, dass wir mehrere davon bauen wollen. Jetzt fragen wir uns, wie sieht der Bauplan für den Gros aus? Ja? Ist natürlich relativ kompliziert. Wie gesagt, vielleicht nicht so kompliziert, wie man es gerne hätte, aber man muss schon ein paar Klimmzüge machen, um halt so ein Viech da nochmal hinzustellen. Ja? So. Jetzt kann man aber sagen, ja, ich will es gar nicht so genau sagen, ich will einfach nur sagen, was müsste ein Gros denn können, wenn wir ihn bauen würden. Also er muss lehren können, er muss Studentenfragen beantworten, er muss Witzchen machen, rumhampeln und wir lernen schon, er muss sich auch waschen können, weil sonst stinkt er. Ja? Also, gut. Und das ist im Prinzip das, was wir mit Interfaces machen. Wir sagen nicht, wie wir das Verhalten umsetzen, wir sagen nur, was für ein Verhalten wir haben wollen. Und hier zum Beispiel für Bicycles, da könnten wir sagen, also alles, was so ähnlich ist wie ein Bicycle, soll Cadence wechseln können, Gear wechseln können, soll beschleunigen können und bremsen können. Wie genau das bremst, wissen wir nicht. Wir wollen nur sagen, alles, was so ein iBicycle ist, soll das können. Und dann können wir natürlich sagen, ja, jetzt bauen wir uns eine Klasse, Bicycle, die genau diesem Vertrag entspricht. Ja? Das heißt, ein Interface ist im Prinzip ein Kontrakt, ein Vertrag, der nur sagt, das soll das Ding können. Wie es das genau macht, wissen wir nicht. Ja? Und iBicycle sagt jetzt, ja, Chaka, guter Vertrag, ich bin bereit, mich dem zu unterwerfen. Wenn ich bereit bin, mich dem zu unterwerfen, was hier mit dem Schlüsselwort Implements geschieht, dann muss ich diese vier Methoden auch wirklich implementieren. Ich muss also Code angeben, der sagt, wie ich beschleunige. Ja? Jetzt können Sie sich fragen, naja, wozu dient das Ganze? Die Antwort ist, damit umgeht man eine gewisse Schwierigkeit, die es bei Hierarchien gibt. Ja, so. Was ist diese Schwierigkeit? Naja, gehen wir wieder zum Beispiel zurück, der Gros. Ja? Der Gros ist ein Säugetier, aber er ist gleichzeitig auch irgendwo ein an der Hochschule Lehrender. Ja? Gut. Jetzt wäre das ja kein Problem, ja, der ist das eine, aber auch das andere. Wenn wir das wollten, das nennt man Mehrfachvererbung. Das heißt, ich erbe von der Klasse Säugetier, also diese ganzen, ich habe eine DNA und ich habe Mitochondrien und die machen da rum und dann gibt es irgendwie einen Zitronensäurezyklus und so weiter. Das gilt für den Gros, das gilt auch für Sie, gilt für alle anderen. Gut, ich meine, im Prinzip, Sie wären jetzt eine Instanz der Klasse Student, ich wäre halt eine Instanz der Klasse Hochschulfuzzi. Ja? Keine Ahnung. So. Jetzt, wenn ich Säugetier bin und gleichzeitig auch noch, wie gesagt, Hochschulangestellter, sagen wir mal, dann muss ich ja von zwei Klassen erben. Und das ist das können Sie mir glauben, ist KI vielleicht jetzt noch nicht einsehen, das ist sehr problematisch. Es gibt Sprachen, die das umsetzen, C++ zum Beispiel. Das führt aber zu sehr vielen komplexen Spezialsituationen. Nämlich dann, wenn sozusagen konkurrierende Verhaltensweisen aus beiden Oberklassen zur Debatte stehen. Ja, welche nehme ich denn jetzt? Ja? Nehme ich jetzt die Wasch-mich-Methode aus Säugetier oder die Wasch-mich-Methode aus Hochschullehrer? Ja? Gut, vielleicht sind die unterschiedlich, wissen wir nicht. Deswegen gibt es in Java keine Mehrfachvererbung. In Java gibt es nur Einfachvererbung. Trotzdem wollen wir natürlich sowas Ähnliches haben und deswegen unter anderem gibt es Interfaces. Das heißt, ich kann von Säugetier erben und das Interface Hochschullehrer implementieren. Und von diesen Interfaces kann ich beliebig viele implementieren, weil das ja nur abstrakte Verträge sind. Muss ich halt noch ein bisschen mehr machen. Ja? Weiteres Beispiel, ja, für Interfaces. Wir wissen, Unterseeboote sind Fahrzeuge. Ja, bitte sehr. Ja.
Ja. Das heißt jetzt, wenn wir ein Fahrrad haben wollen, ist ein bestimmtes Interface Fahrfeld. Da muss das auch wirklich jede Eigenschaft von diesem Interface sozusagen besitzen. Also
nein, keine Eigenschaften, Methoden.
Ach ja, diese Methoden. Aber ja. Jeder einzelne muss extra definiert werden.
Ja, jede einzelne, die das Interface verlangt, müssen Sie auch implementieren. Wenn Sie den Vertrag erfüllen wollen, ja, dann muss das sein. Also ich kann nicht, wenn Hochschullehrer 6 Methoden hat, kann ich nicht nur 2 davon implementieren und die anderen 4 sage ich, oh nö, das geht nicht. Ja. Gut, weiteres Beispiel. Also ein U-Boot ist doch ein Fahrzeug. Ja. Und jedes Fahrzeug, ob das jetzt ein Laster ist oder ein Fahrrad oder ein Skateboard oder was auch immer, hat eine Höhe, ein Gewicht und eine momentane Geschwindigkeit, kann beschleunigen, bremsen und kann halt, was weiß ich, zusammenstoßen, explodieren, was auch immer. Ja? Und was jetzt ein Unterseeboot mehr kann, ein Unterseeboot kann zum Beispiel auch noch tauchen. Ja? Das kann jetzt ein Laster nicht. Okay? Das heißt, ein Unterseeboot ist ein spezielles Fahrzeug. Ja. Genauso ist natürlich, wie wir wissen, ein Wal ein Säugetier. Ja. Und jedes Säugetier kann was essen, das kann der Wal auch. Ja. Deswegen haben wir es hier eigentlich, wir haben es nur zur Verdeutlichung hier nochmal hingeschrieben. Also das heißt, eat something würden wir eigentlich automatisch erben, genauso wie hate und wait. Das habe ich jetzt hier nur zur Verdeutlichung nochmal hingeschrieben. Wenn Sie sich das Ganze hier anschauen, da haben wir Cadence, Speed, Gear, Change Gear, Speed Up, Apply, Brakes, haben wir hier nicht nochmal hingeschrieben. Ja? Das ist ja gerade der Witz vom Vererben. All das Zeug gibt es in Mountainbike auch, plus diese 2 Geschichten. Hier habe ich es nochmal hingeschrieben, einfach nur zur Verdeutlichung. Okay? So, also ein Wal ist ein Säugetier. So, jetzt ist ein Unterseeboot aber kein Säugetier und ein Wal ist auch kein Fahrzeug. Ja, warum auch, bräuchten wir auch nicht. Jetzt, wenn wir sagen, alles, was tauchen kann, sollte jetzt auch eine Klasse sein. Ist ja auch kein Problem. Ja? Dann nenne ich die Klasse I can dive und habe ich eine Methode, so generisch tauchen. Ja? Nehmen wir mal an, sowas gäbe es. Dann habe ich aber wieder das Problem der Mehrfachvererbung, weil ein Wal wäre dann möglicherweise eben ein I can dive und ein Säugetier gleichzeitig. Ja? Und das wollen wir in Java nicht, deswegen machen wir ein I can dive Interface, einen Vertrag, wo wir sagen, alles was ein I can dive ist, kann tauchen. Ja? Und dann kann ich sagen, sowohl der Wal als auch das Unterseeboot implementieren das Interface I can dive und müssen also selber Methoden dive zur Verfügung stellen, die natürlich für ein Unterseeboot anders sind als für ein Wal. Ja? Jetzt können Sie sich aber immer noch fragen, ja, das ist modellierungstechnisch, scheint irgendwie elegant zu sein, aber wozu brauche ich denn das? Antwort, wenn Sie einen sehr allgemeinen Code schreiben, bei dem es nur ums Tauchen geht, ja, und Ihnen ist schiedendidi, ob das jetzt ein Unterseeboot, ein Wal, ein Delfin oder was auch immer ist, es geht Ihnen nur ums Tauchen, dann können Sie in diesem Code sagen, ja, ich verarbeite I can dives und rufe auf dem jeweiligen ICANDIVE-Objekt die Methode DIVE auf. Und dann vertraue ich darauf, dass egal was da drin steckt, ein Unterseeboot, ein Delfin, ein Wal, das Ding kann schon tauchen. Bumm. Ja? Und das ist natürlich sehr elegant, weil auf die Weise können Sie sehr allgemeinen Code schreiben, weil Ihnen ja wurscht ist, was da genau jetzt angesprochen wird, ob ein Wal oder ein Unterseeboot. Hauptsache, das Ding kann tauchen. Ja? Und das heißt, wir können diese Interfaces auch so ein bisschen wie Klassen benutzen in unserem Code. Und das ist eigentlich die coole Sache an der Geschichte. Da kriegen wir noch jede Menge Beispiele, also keine Verzweiflung an dieser Stelle, bitte. Ja? Gut. So, damit sind wir jetzt auch hier schon durch. Ja, tschakka! Jetzt, was wir jetzt die letzten 5 Minuten noch machen, und nein, heute machen wir die letzten 5 Minuten, ist, wir machen nochmal unser Eclipse auf und fangen einfach mal mit einem weiteren Beispiel an. Ja? Weil wir haben jetzt, was haben wir gesehen? Wir haben Fahrräder gesehen, wir haben Unterseeboot-Wahlkombinationen gesehen. Jetzt machen wir einfach mal noch ein bisschen was anderes, okay? Gut. Escape, vielen Dank. So, also unser Eclipse. So, Zentralübung 2, ja, jetzt mache ich mal was anderes. Ich mache mir ein neues Projekt. New Java Project. Zentralübung 3, WZW, Finish. So, jetzt kann ich das auch hier mal einklappen, ganz wie ich will, und kann hier mein Testing auch zumachen. So, jetzt will ich hier in diesem neuen Projekt jetzt eine neue Klasse machen. So, und jetzt, wie gesagt, es gibt neue Beispiele. Was machen wir? Wir machen einfach eine Blumenwiese. Ja? Und wir fangen an, wir wollen eine Klasse haben. Aber was gibt's auf Blumenwiesen? Auf Blumenwiesen gibt's Bienen, ja? Also Little Bee, und das wollen wir haben. Okay, gut. Also unsere Klasse Little Bee. Was soll unsere Klasse Little Bee haben? Wir wollen wissen, wie viel Pollen hat die im Moment eingesammelt, ja? Und das wollen wir sozusagen nicht als Integer haben, sondern als Grammzahl, als Fließkommazahl, und der primitive Typ dazu ist float oder double. Kriegen wir noch genauer. Ja, also nicht int, sondern double. Hier bei den Typen war jetzt meistens int, aber das ist ja eigentlich egal. Also ob jetzt eine Ganzzahl für den Pollen oder Gramm in 5,3 ist jetzt uns erstmal wurscht. Und das Ding nennen wir collected pollen. Ja? Gut. So. Und wir können das auch gleich schon mit 0 initialisieren, müssen wir aber auch nicht machen, können wir so machen. So, was macht jetzt so eine Biene? Naja, gut, eine Biene, die kann natürlich auch stechen. Also ist ein mögliches Verhalten, stechen. Und stechen ist jetzt so eine Geschichte, stechen gibt nichts zurück. Do self some square hat ja eine Zahl errechnet, deswegen hatte das Ding einen Rückgabewert. Hier stechen hat eigentlich keine Rückgabe. Wir könnten natürlich auch jetzt irgendwie Gift modellieren oder so. Machen wir jetzt hier nicht. Deswegen schreiben wir hier erstmal void für nix. Ja? Und Sting hat auch keine Eingabe. Jetzt können wir natürlich auch hier sagen, doch, hat eine Eingabe, nämlich das Objekt, was wir stechen wollen. Können wir später noch ergänzen. Für den Moment lassen wir es einfach mal. Ja? Und Sie sehen schon, man braucht, deswegen ist hier also leer zwischen den runden Klammern. Und man braucht offensichtlich solche Mengenklammern, um jetzt die Grenzen der Methode zu definieren. Ja? Und dann sage ich, was soll passieren? Ich mache einfach mal eine Ausgabe, dass gestochen worden ist. Ja? System out printline. Und Sie sehen schon hier, das Programm gibt mir eine ganze Menge von Möglichkeiten vor, was ich jetzt wohl für ein Verhalten von System out haben will. Ich will printline haben. Grazie. So, Entschuldigung. So, und ich will ausgeben, keine Ahnung. Ja, hallo. Ja, vielen Dank. Peaks. Ja. Hi. So, okay, gut. Das kann ich machen. Die Biene kann stechen, ja. Und was weiß ich, wir denken alle an unsere Jugend zurück und das, was wir im Fernsehen so geguckt haben. Sie kann auch noch schnarchen, ja, meinetwegen. Und Sie ahnen schon, wer nachher schnarchen wird. Der Willi. So, gut. Und dann machen wir halt hier, was weiß ich, ja. Schnarch. So, prima. Schmarch. Gut, alles klar. So, das Ganze speichere ich jetzt ab und jetzt habe ich schon eine Klasse Little B. Ja? Jetzt, bitte sehr.
Aber also oben bei String ist es dann nicht String oder String? Weil String wäre doch wieder.
Oh, völlig richtig, ja. Ja, Sie haben völlig recht. Das Ding muss natürlich Sting heißen und nicht String. Ja? Exzellent, gute Bemerkung. So. Also, das ist jetzt so eine Klasse, die kann ich jetzt machen. Jetzt, wie kann ich das mit den Interfaces hinbauen? Naja, gut, nehmen wir an, wir wollen noch eine Klasse machen. Ja? Keine Ahnung. Angry Hornet. Okay. Bing. So. Class Angry Hornet. Und die soll auch stechen können, aber ein bisschen anders. Also kopiere ich mir das, ja. Angry Hornet. Hep. Ja. Shit. Nein, vielen Dank, wollte ich nicht. So. So, soll jetzt ein bisschen anders sein, ja. Okay, das ist jetzt also meine Hornisse. So. Jetzt können wir natürlich sagen, offensichtlich, Bienen und Hornissen sind im Tierreich ja irgendwo in so einer Ordnung. Ja? Und deswegen kann ich mir jetzt also eine abstrakte Ordnung definieren. Ja? Kann ich also auch machen, File, New und jetzt wieder eine neue Klasse. Ja? Und dann sage ich halt die Unterordnung, eine von Stechartigen, ja, die nennt man offensichtlich so, korrigieren Sie mich, ja. Und da kann ich hier halt irgendwie noch irgendwelche Zustände und Verhalten, ja. Also zum Beispiel int Chromosomenzahl, ja. Und irgend noch ein Verhalten, sagen wir mal public void, schlage, naja, oder was weiß ich, aktiviere Zellen, keine Ahnung, was man da hat, Zählen wollen wir nicht aktivieren und sag halt, naja gut, da passiert irgendein Schwachsinn, keine Ahnung, ja? So, jetzt, wenn ich sage, meine Biene ist aus dieser Unterordnung, dann kann ich sagen, die Biene erbt doch offensichtlich aus dieser Unterordnung. Ja. Ich kann das Ganze aber auch noch ein bisschen, lassen Sie uns mal was anderes machen. Wir löschen mal diese Geschichte hier und sagen, ja, hep. Okay, wir schmeißen diese Klasse mal weg, ja, und sagen, wir wollen stattdessen einfach Flying Insect haben. Ja. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen cooler. Okay. Also, Klasse Flying Insect. Ups, Source Folder Name is empty. Ja, weil ich hier natürlich meine Klasse erzeugen muss, ja, in diesem Projekt. So, jetzt sollte das Ganze gut sein. Flying Insect. Jo. Und was machen fliegende Insekten? Naja, gut, sie können offensichtlich fliegen. Public void fly. Und dann kann ich, ja, einfach der Form halber wieder was ausgeben. System out println. Brumm. Ja? Keine Ahnung. So. Excellent. Und jetzt kann ich sagen, sowohl die Biene ist ein Flying Insect. Als auch die Hornisse ist auch ein Flying Insect. Extends Flying Insect. Ja, so. Prima. Jetzt haben wir also schon eine einfache Vererbungshierarchie. Wir haben Flying Insect, das ist eine abstraktere Klasse. Und alle Viecher, die jetzt Instanzen von dieser Klasse sind, ja, oder Instanzen von abgeleiteten Klassen, die von Flying Insect erben, die können jetzt fliegen. Ja. Und jetzt können also unsere Bienen, ja, und unsere Hornissen, die können automatisch fliegen. Das heißt also, in Hornet hier ist keine Methode Fly zu programmieren, weil die wird einfach von der übergeordneten Klasse vererbt. Ja? So, wir sind, glaube ich, am Ende. Wir machen heute 13:50 weiter mit der Blumenwiese. Ja? Bitte? 13:15, ja, sorry. 13:15 machen wir mit der Blumenwiese weiter. Dann kriegen wir auch noch Blumen und Pollen und Maya und Willi und die ganzen Konsorten. Bitte sehr. Gut, okay, dann fangen wir um 13.10 Uhr an. Ja? Also ich denke, wer hat was dagegen? Hände hoch. Gut, Anfang 13.10 Uhr nachher. Ja? Bis dann.